Genau, wir haben vorher die Geschichte gelesen, die Geschichte von Jesus, als er am Anfang getauft wird. Getauft, können wir einmal kurz die erste Folie bitte haben. Jesus wird getauft und er steigt heraus und da erklingt die Stimme aus dem Himmel, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Freude. So geht diese Geschichte los und dann geht es direkt in die Wüste. Und jetzt bin ich nicht der größte Pessimist. Bin ich jetzt nicht so und trotzdem habe ich für uns heute Morgen die Botschaft, ich glaube, dass in unserem Leben, dass immer wieder diese Wüstenzeiten kommen. Zeiten von Entbehrung, Zeiten, wo es hart wird. Zeiten, wo es manchmal mehr ein Kampf ist, wie wir uns vielleicht das wünschen würden. Und ich glaube, das gehört zu unserem Leben dazu. Enttäuschungen, das gehört dazu. Und ich finde das Geniale an Gott, dass er uns da nichts vormacht. Die Bibel ist für mich ein Buch, das in die Realität reinspricht. Da wird nicht die Augen davor verschlossen, sondern wir werden genau damit reingenommen. Diese Realitäten spricht die Bibel schon an, dass es bei uns vorkommt. Und ich weiß nicht, in welcher Phase du heute Morgen bist. Ich weiß nicht, ob du gerade in so einer Wüstenzeit bist oder ob du gerade eher in so einer Oase am Abhängen bist. Ich weiß es nicht, wo du gerade bist. Aber heute Morgen wollen wir tatsächlich zusammen einmal so in die Wüstenwanderung reingehen und anschauen, Jesus, er beginnt am Anfang, er wird erwählt. Die Stimme des Himmels kommt, das ist mein geliebter Sohn. Und das steht am Anfang. Und mit dieser Zusage geht Jesus in die zweite Etappe und er geht in die Wüstenzeit. Und dann schauen wir uns an, was in dieser Wüstenzeit denn passiert und was wir aus dieser Wüstenzeit vielleicht auch für uns lernen können. Genau, das Erste, wir müssen bitte noch zwei Folien springen, die Bibelstelle vorher der Bodo vorgelesen. Bitte noch zwei vor, also noch eins. Genau, wir sind bei Phase 1 Vorbereitung, jetzt noch eins bitte. Nö. Genau, Dankeschön. Bei der Vorbereitung nochmal diese Bibelstelle, um die soll es gehen. Als Jesus getauft war, stieg er sofort aus dem Wasser. In diesem Moment öffnete sich der Himmel über ihm. Er sah den Geist Gottes, der wie eine Taube auf ihn herabkam. Da erklang eine Stimme aus dem Himmel. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Und ich glaube, darum geht es, diese Zusage von Gott. Und die braucht auch Jesus hier. Und das ist jetzt ein Gedanke, da nehme ich uns jetzt mal mit rein. Lasst uns mal darauf ein, dass Jesus tatsächlich komplett Mensch geworden ist. Er war Gott. Und wenn man jetzt in Philipper steht es mal drin, er entäußerte sich selbst. Das heißt, er hat alles Göttliche abgelegt und er ist einer von uns geworden. So geworden wie wir. Das heißt, das, was wir erfahren, was für uns erlebbar ist in dieser Umwelt, auch die Begrenzungen, die wir wahrnehmen, die hat Jesus auch wahrgenommen. Da hat er sich reingegeben. Und ich finde es so extrem wichtig, weil wenn wir sagen, wir wollen Jesus nachfolgen, wir wollen ihm hinterher und wir wollen uns von seinem Leben auch was abschauen, dann finde ich es manchmal wichtig, dass wir uns darauf einlassen, dass er wirklich tatsächlich auch Mensch war. Weil nur dann kann ich für mich auch direkt manche Dinge übertragen. Dass tatsächlich sich reingegeben hat, reingegeben in diese Begrenzungen. Und ja, ich glaube auch Jesus, der am Anfang von seinem Auftrag erstmal diesen Zuspruch von seinem Vater braucht. Das ist mein geliebter Sohn. Und bevor das erste Wunder passiert, bevor so richtig losgeht bei Jesus, steht die Taufe und dieser Zuspruch von seinem Vater. Das ist mein geliebter Sohn. Und ich glaube, bei jeder krassen Weichenstellung, bei jeder Wüstenzeit, wo bei uns in unserem Leben kommt, und das ist jetzt egal, wenn so krasse Einschnitte kommen, wenn die Arbeit verloren geht, wenn eine Krankheit kommt, wenn die Ehe scheitert, wenn ein Mensch stirbt, wenn wir in unserem Innersten in Frage gestellt werden, dann ist die Frage, was wird erschüttert? Auf was stehen wir? Auf welchem Fundament stehen wir? Und das ist die große Einladung von Gott, ist es das Fundament der Liebe. Auf diesem Zuspruch gründet Jesus dann nachher das, was kommt, auf diesem Zuspruch, mein geliebter Sohn. Und jetzt finde ich das Interessante, kenne ich selber so, wenn Gott jetzt zu seinem Sohn spricht und es jetzt so richtig losgeht, Weltmission, was wäre das Erste, was wir erwarten würden, was sein Vater zu ihm sagt? Gibt es Ideen? Was könnte er denn sagen? Du schaffst das. Ja, ich habe gedacht, vielleicht mal Stärken-Schwächen-Analysen. Was läuft denn schon, was läuft noch gar nicht? Also vielleicht fangen wir mal damit an. Vielleicht machen wir mal so eine Ist-Analyse, Situationsanalyse. Wir halten mal eine Vorlesung, mal Visionszeit mit reinnehmen. Was ist das Leitbild? Und dann, ganz wichtig, dann wird ein Mission-Statement formuliert. Und mit diesem Mission-Statement kann Jesus dann loslegen. Finden wir das hier? Tatsächlich nicht, sondern was man hier findet, und das begeistert mich, das ist mein geliebter Sohn. Und ich glaube, daran entscheidet sich alles. Hey, bin ich auf dieser Liebe gegründet? Und das nicht nur für Jesus, sondern genauso für dich und für mich. Wenn diese Unruhezeiten kommen, und die werden immer wieder kommen, diese Wüstenzeiten, sie kommen, und dann die Frage, auf was bist du und auf was bin ich gegründet? Ist es auf dieser Zusage von Gott, der uns zusagt, dass wir geliebt sind, so wie wir sind? Können wir darauf, auf dieser Zusage wirklich unser Leben aufbauen? Und jetzt beim Lieben, Lieben ist so ein bisschen, das ist schon ein bisschen, Paulus sagt, dieses Mega-Mysterium, das große Geheimnis, und das nicht ohne Grund, glaube ich. Weil bei Liebe ist schon ein bisschen das Geheimnis, ich muss voll ins Risiko gehen. Also Liebe ohne Risiko, meiner Meinung nach, es funktioniert nicht. Ich kann schon verletzt werden. Ich öffne mich. Ich gebe in Liebe alles rein. Und ja, ich kann getäuscht werden, ich kann verletzt werden. Das ist richtig. Aber ich glaube, dieses Wagnis einzugehen, es lohnt sich absolut. Es lohnt sich, der Liebe nachzujagen. Und ja, das Interessante bei Liebe ist irgendwie, ich kann das gar nicht so konservieren. Manchmal wäre das ja gut, hey, ich habe es doch gesagt, ich liebe dich, ab in so eine Tupperdose rein, passt. Passt ja für immer. Die Liebe braucht immer wieder eine Bestätigung. Immer wieder von Neuem muss ich auch dieses Wagnis eingehen, muss mich immer wieder mitteilen, muss in so eine Kommunikation gehen. Und ich glaube, das nur nicht nur bei uns untereinander, sondern genauso in der Beziehung mit Gott. Und das Interessante an dieser Stelle finde ich, bevor Jesus in die Wüste geht, bevor die Versuchung kommt, steht diese Zusage und erstmal diese Grundlage, auf der aufgebaut wird. Die Grundlage der Liebe. Und ich glaube, das ist so extrem wichtig, dass wir annehmen können, wer wir auch sind. Gott sagt, das ist mein geliebtes Kind. Und jetzt sind wir mit reingenommen, vielleicht hast du die Botschaft schon mal gehört. Ich sage dir heute Morgen, die Botschaft zählt genauso dir. Gott sagt auch zu dir, du bist mein geliebtes Kind. Und ich glaube, du musst es genauso hören, wie es Jesus damals hören musste. Diese Zusage, geliebt zu sein. Und jetzt beim Lieben finde ich das Interessante. Jetzt müssen wir eins weitergehen, bitte von der Folie. Bei der Folie geht es nun als erstes um dieses Hören. Da kommt diese Stimme aus dem Himmel und Jesus muss es hören. Und ich habe so überlegt beim Kommunizieren, also vielleicht kennt man das so, Informationsaustausch ist halt leider manchmal nicht alles. Ne? Man hat ja drüber geredet. Aber vielleicht kennt man das, man hat geredet und hat halt irgendwie doch nicht geredet. Ne? Es ist gar nicht so angekommen, das, was ich wollte. Die Informationen sind austauscht, aber das, was ich transportieren wollte, das ist eigentlich gar nicht angekommen. Und jetzt ist das Interessante bei diesem Hören, ich glaube, dieses Hörende zu sein, das ist das Liebende. Sich Zeit zu nehmen, wieder ganz neu hinzuhören. Und auch da die Frage, wann habe ich die Zeiten hinzuhören? Auch schon wieder im Zwischenmenschlichen und auch bei Gott. Hinzuhören, dass ich überhaupt diese Stimme wahrnehmen kann. Dass er in mein Leben reinreden darf. Und dann bitte nochmal eins weiter. Dann finde ich das Spannende, wenn wir gleich weitergehen, so das Glaubensbekenntnis von Israel, vom Volk, Da steht, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Der Kontext hier ist, es geht direkt um dieses Lieben. Es geht um dieses, hey, diese erste Liebe von dem Volk Israel, die soll Gott gehören. Und was ist der erste Auftrag? Hör hin. Hör hin und lass dir diese Liebe immer wieder zusagen. Und ich glaube, das ist dieses Geheimnis hinter der Liebe. Dass ich selber lieben kann, muss ich mich erst wieder lieben lassen. Ich glaube, wenn ich liebe, wenn ich mich zumache, wenn ich es nicht zulasse, dass ich mich lieben lasse, dann werde ich irgendwann ein bisschen, ja, wie soll man sagen, stumpf. Stumpf kann man vielleicht sagen. Und das ist dieser Kreislauf der Liebe. Im Johannesbrief heißt mal, Gott hat uns zuerst geliebt. Er hat uns geliebt, damit wir wieder lieben können. Und jetzt kommt diese Himmelsstimme. Jesus nimmt sie wahr, er hört sie. Und jetzt fehlt noch eine Sache. Was fehlt denn? Er hört die Himmelsstimme. Er hört, du bist mein geliebter Sohn. Und was fehlt jetzt? Glauben. Er muss es immer noch annehmen. Es kommt eine Stimme. Und wie viele gute Worte werden über unserem Leben auch immer wieder ausgesprochen von anderen Leuten. Aber ich muss es erstmal annehmen. Ich muss es annehmen können. Und Gott spricht diese gute Worte über seinen Sohn aus. Und meine These ist, Jesus nimmt es an, indem er sein Leben lebt. Nicht indem er hier eine Antwort gibt, sondern indem es dann losgeht. Mit seinem kompletten Leben nimmt er diese Zusage an. Und ich glaube, wie gesagt, das erste Wichtige tatsächlich ist dieses Hören, dieses Lieben immer wieder wahrnehmen, hinhören. Und da ist halt der Unterschied zum Sprechen. Beim Sprechen, da bin ich selber dran. Und beim Hören, da ist der andere dran. Ich höre dem anderen zu und ich nehme diese Zusagen für mich auf. Und ich glaube, dann ist das, wenn ich mich in diesem Prozess, wenn ich mich auf diese Liebe einlasse, dann ist ein lebenslanger Prozess. Und deswegen antwortet Jesus auch nicht in einer Antwort, sondern mit seinem Leben. Und ich glaube, das ist genauso die Einladung für dich und für mich. Auf diese Einladung von Gott, du bist mein geliebtes Kind, mit deinem Leben, deine persönliche, deine individuelle Antwort zu geben. Und dann geht es weiter. Wenn wir die erste Etappe haben, bevor Jesus praktisch in die Wüste geht, kommt dieser große Zuspruch. Das ist das Fundament, da baut er drauf auf dieser Liebe. Da ist er gegründet. Und dann lädt Gott auch dich ein. Und dann geht es weiter. Dann gehen wir zur Etappe 2. Und zwar geht Jesus dann in die Wüste. Danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel auf die Probe gestellt werden. Es tut mir leid, jetzt muss ich einfach kurz ein bisschen Griechisch raushauen. Und zwar steht hier das Wort, sorry, auswendig kann ich es nicht ganz, Peirazzo, genau. Und jetzt bei diesem Wort, und das finde ich das Besondere, er wird auf die Probe gestellt, er wird versucht. Und das griechische Wort Peirazzo, das kann sowohl für Versuchung im Negativen als auch für Prüfung im Positiven stehen. Und das finde ich das Entscheidende. Er wird reingeführt und jetzt ist mir so ein Vergleich bei uns eingefallen. Ich bräuchte noch das zweite Bild, bitte. Sorry, ich mache das ziemlich stressig hier, gell? Das zweite Bild, und zwar haben wir hier ein Belastungs-EKG. Wir gehen mal kurz zum Belastungs-EKG. Was ist die Aufgabe von einem Belastungs-EKG? Ganz einfach, jetzt spreche ich davon, ne? Also man kabelt sich an und dann wird es aufgezeichnet. Und normalerweise passiert das auf der Liege. So, und jetzt beim Belastungs-EKG ist das aber gerade nicht der Fall, sondern beim Belastungs-EKG lebe ich meinen Alltag und trage den Apparat mit mir, der das dann da oft aufzeichnet. Was ist der kleine, aber feine Unterschied? Unser Leben findet normalerweise nicht auf der Liege statt. Nicht nur im Liegen, sondern in der Belastung, im Alltag. Und deswegen Belastungs-EKG zeichnet das Bild im Alltag. Und nur dann, unter Belastung, unter Anstrengung, wird deutlich, ob mein Herz krank ist oder nicht. Und ganz ehrlich, das kann lebensbedrohlich sein. Wenn mein Herz krank ist, kann es lebensbedrohlich sein. Und ich glaube, genau das Gleiche ist für uns immer wieder. Für uns ist diese Sache eine Wüstenzeit. Peirazzo, diese Versuchung. Ist es eine Prüfung oder ist es eine Versuchung? Ich glaube, viel hängt auch bei uns von der Bewertung ab. Und ich glaube, dass Gott uns herausfordert, dass er uns manchmal auch was zumutet. Dass er uns prüft in unserem Glauben. Und wie bei dem EKG, dass es lebensbedrohlich sein kann, wenn mein Herz krank ist. Ich glaube, so ist bei uns in dieser Glaubensprüfung ganz genau das Gleiche. Wenn ich nicht auf diesem Fundament stehe, wenn ich nicht weiß, worauf ich gegründet bin und ich komme in so eine Wüstenzeit, spätestens dann ist Zeit zu reagieren, wie beim Belastungs-EKG. Und wenn ich dann nicht reagiere, dann wird es lebensbedrohlich. Und genau das Gleiche sagt uns Gott im Prinzip an dieser Stelle. Ich brauche bitte noch den zweiten Teil. Der zweite Teil, da ist mir dieses kleine Kind eingefallen. Ich weiß nicht, ob man sich noch zurückerinnern kann an die angekündigte und unangekündigte Tests. Wir waren jetzt auf dem BU-Wochenende und da hat mir jemand erzählt, ich weiß gar nicht, wie mein Lehrer auf die Idee kommen kann, in einer Woche 2 unangekündigte Tests und dann noch 2 Arbeiten zu schreiben, also unsere Lehrer. Was ist der Unterschied zwischen unangekündigte Tests und angekündigte Tests? Schwere Frage, gell? Nicht vorbereitet, ich muss immer up to date sein. Wenn ich nicht up to date bin und der Test überrascht mich, dann kann es unter Umständen schlecht ausgehen. Soll passieren. Bei diesem Test ist das eine Note. In unserem Leben ist aber was ganz anderes. Und deswegen die Frage, wie lebe ich? Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich auch mit den Prüfungen um, in die Gott mich immer wieder reinschickt? Und ich glaube, Prüfungen sind da, um mir letztlich manche Dinge wichtig zu machen. Dass Gott auch manche Dinge in meinem Leben unterstreichen kann. Dass er mich herausfordern kann. Und zu sagen, hey, wo sind denn bei mir gerade in meinem Leben, wo bin ich gerade gegründet und wo bin ich gerade sehr, sehr unsicher unterwegs? Zweifel sind für mich nichts Negatives, wo daraus entstehen können. In dieser Zeit können Zweifel entstehen. Aber manchmal ist es ja schön, wie Wörter zusammengesetzt sind im Deutschen. Zwei und Fell. Zwei, ich habe 2 Optionen, damit umzugehen. Ne? Entweder ich lasse mich runterziehen, es wird für mich eine Versuchung. Oder die Option 2, ich sehe es als eine positive Prüfung, wo Gott mich herausfordern kann und ich mich auf die Herausforderung einlasse. Und jetzt ganz wichtig, wie gehe ich die Herausforderung an? Auf das wollen wir noch schauen. Aber zuerst schauen wir noch bei Jesus. Ich brauche wieder die nächste Folie. Er wird in die Versuchung geführt und dann kommt die erste Versuchung. Er hat 40 Tage gefastet. Das muss uns als Hintergrund bewusst sein. 40 Tage und 40 Nächte gefastet. Er war hungrig. Da kam der Versucher und sagte zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus aber antwortete, in der Heiligen Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, nein, vielmehr lebt er von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Was ist im Teufel seine Strategie? Er kommt hier und sagt, hey, lass doch diese Steine zu Brot werden. Und eine ganz wichtige Sache dabei, lasst uns unsere Bedürfnisse, die bei uns da sind, lasst uns das niemals unterschätzen. Dass Jesus Hunger hat nach 40 Tagen und 40 Nächte, nochmal, lassen wir uns darauf ein, dass Jesus ganz Mensch war. Und dann hat man nach 40 Tagen und 40 Nächte, das ist als ganz Mensch schon eigentlich kaum vorstellbar, ich weiß es nicht, aber dann hat man Hunger. Man hat Hunger. Und das ist ein Grundbedürfnis. Ein Grundbedürfnis, dass er erstmal essen will. Und genau da, in dieses Grundbedürfnis rein, kommt jetzt der Teufel und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich doch, dass diese Steine hier zu Brot werden. Und ich glaube, bei uns folgen die Angriffe ganz genauso. Wenn wir uns die Strategie vom Teufel ablesen, bei uns, was sind denn unsere Grundbedürfnisse? Was ist das, was dir wichtig ist? Wo sind bei dir Dinge in deinem Leben, wo dir extrem wichtig sind, wo du drum kämpfen willst? Was sind bei dir Gefühle, die immer wieder hochkommen in manchen Situationen? Und die Frage, nimmst du dich da ernst? Oder tust du es einfach auf die Seite drücken oder vielleicht sogar fromm wegwischen. Nein, das Gefühl darf gar nicht vorkommen. Und für mich ein schöner Satz, Gefühle fühlen, üben heißt Leben, erleben. Jesus, hey, wir haben eine frohe Botschaft. Es hat geheißen, hey, freu dich dran. Der Sohn, der freut sich. Wir haben eine frohe Botschaft zu verkündigen. dann lasst uns auch zu einer frohen Botschaft gehört dazu, dass wir uns ernst nehmen. Dass wir ernst nehmen, was bei uns abgeht, welche Grundbedürfnisse da sind. Und ja, Jesus wird hier bewährt, er wird hier drauf vorbereitet, auf das, was später kommt, weil später auf einmal soll Jesus der Brotkönig werden. Er macht Leute satt und die Leute sind begeistert und wollen ihn zum Brotkönig machen. Und Jesus ist durch diese Prüfung hier in der Wüste drauf vorbereitet worden und sagt, nein, das werde ich nicht annehmen, ich habe eine andere Mission hier. Das erste, praktisch unsere Grundbedürfnisse. Das zweite, wo der Teufel Jesus angreift, ist, wenn du der Sohn Gottes bist, spring hinunter. Denn in den Heiligen Schriften steht, er wird seinen Engeln befehlen, auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Und da ist jetzt die Frage, der Teufel, er kommt auch hier, er kommt mit Gottes Wort und sagt, hey, er wird dich doch beschützen. Deine Engel werden dich tragen. Und jetzt die Frage für uns, wenn ich das auf uns übertrage, auf welchen Zusagen gründe ich denn mein Leben? Wenn ich die Bibel nehme, sind es Zusagen, wo ich mein Leben drauf gründe? Der Teufel greift hier Jesus an dem Punkt und sagt, hey, vertrau doch auf Gott, aber wir sollen Gott nicht versuchen, aber uns auf die richtigen Wahrheiten dementsprechend auch stellen. Und dass ich das eine vom anderen unterscheiden kann, da sind wir herausgefordert, immer wieder in sein Wort auch zu schauen. Und wir hätten eine dritte Sache, und zwar die dritte Prüfung. Wieder nahm der Teufel mit sich diesmal auf einen hohen Berg. Er zeigt ihm alle Königreiche. Er sagt zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Und was bietet der Teufel Gott hier an? Er bietet Jesus in diesem Punkt an, die Weltherrschaft. Und nicht erst seit Queen ist das modern. I want it all and I want it now. Jetzt, genau jetzt, in diesem Moment. Er bietet die Weltherrschaft an, hier und jetzt. Was bietet der Teufel Jesus an? Die direkte Abkürzung. Wie schwer ist es für uns manchmal auszuhalten, eine Situation auszuhalten, und wie genial wäre es, einfach abzukürzen. Und genau das bietet der Teufel Jesus hier an. Hier und jetzt direkt zur Weltherrschaft. Hey, die Leidensgeschichte, nein, das Kreuz, das braucht es nicht. Du kannst jetzt die ganze Weltherrschaft haben. Den Thron besteigen ohne das Kreuz. Aber Jesus, er gründet auf dieser Zusage, du bist mein geliebter Sohn. Mit dir gehe ich meinen Weg, mit dir habe ich einen Plan. Und darauf gründet sich Jesus und er sagt, nein, ich weiß, was mein Weg ist. Und mein Weg, mein Thron besteigen ist nicht jetzt direkt, sondern mein Thron besteige ich am Kreuz. Und damit ist Jesus klar. Das sind die Prüfungen, das ist das, was in der Wüste passiert. Und jetzt für uns die Frage, was können wir denn aus diesen Wüstenzeiten lernen, für uns mitnehmen? Wie können wir uns in der Wüstezeit bewähren? Und da gehen wir bitte noch mal eine Folie weiter. In der Wüste lernen, an ihm habe ich Freude. Das ist mir extrem wichtig. Ich glaube, in solche Wüstenzeiten, in solche Trockenzeiten, da kann die Freude abhanden kommen. Und deswegen lasst uns immer wieder bewusst werden, wir haben eine frohe Botschaft. Eine frohe Botschaft, die wir auch verkündigen dürfen. Und ich habe jetzt hier rechts für alle Kaffeeliebhaber ein kleines Rätsel mitgebracht. Ich weiß nicht, den Kaffee in Kriegszeiten, wenn das Kaffeepulver aus war, weiß noch jemand, wie der Kaffee genannt wurde? Muckefuck. Genau, war für mich neu. Bin nicht die Generation Muckefuck. Und Muckefuck ist wie gemacht worden? Man hat Eicheln, Bucheggern und Kastanien gesammelt. Die sind geröstet und gemahlen worden und fertig war der Kaffeeersatz. Sieht aus wie Kaffee, ich habe es noch nie probiert, muss ich fairerweise sagen, soll aber anscheinend nicht ganz so gut schmecken. Und ganz ehrlich, was mich traurig macht, immer wieder habe ich das Gefühl, dass wir als Christen manchmal genauso unterwegs sind. Wir verkündigen die frohe Botschaft, wir sagen, wir leben mit der frohen Botschaft und oftmals ist so, ich würde gerne ein Lebensgefühl, jawohl, das volle Leben, Jesus gibt uns Leben im Überfluss. Und gleichzeitig reden wir manchmal, ja, irgendwie fühle ich mich so ein bisschen eingegrenzt, so ein bisschen eingeschränkt. Und deswegen die Frage, wenn Jesus zu uns sagt, ich habe für dich Leben im Überfluss, was bedeutet denn das für dich? Kannst du es für dich durchbuchstabieren, was das für dich genau bedeutet? Und dass es für dich wie voller aromatischer Kaffee schmeckt, eine Freudenbotschaft und nicht wie Muckefuck. Wie sind wir unterwegs? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das wissen, auf welcher Botschaft gegründet wir sind, was die frohe Botschaft ist, weil wir sind immer wieder im Neuen Testament auch herausgefordert, raus aus unserer Passivität anzukommen. Bereit zu sein, den Kampf anzunehmen. Im Teamkreis, für alle Teams, wo gerade da sind, wir nehmen gerade die Waffenrüstung Gottes durch. Weil wir in einem Kampf drinstehen. Immer wieder kommen diese Stimmen, wie sie bei Jesus jetzt hier gekommen sind, in dieser Versuchungsgeschichte, kommen auch in unser Leben rein. Immer wieder diese Geschichten, die uns eigentlich trennen wollen von Gott. Und jetzt ganz wichtig, wir werden aufgefordert zum Kampf, den Kampf des Glaubens zu kämpfen. Was bedeutet das? Das bedeutet zum einen, das Schild ist das Glauben. Das Schild ist das Vertrauen. Immer wieder auch Gott zu vertrauen. Seinen Zusagen zu vertrauen. Und das ist das, was im Alltag, wo mehr und mehr da die Antwort gefunden und dann gegeben wird. Und dann haben wir das Schwert bekommen zum Kämpfen. Und das ist sein Wort. In seinem Wort fit zu sein. Uns immer wieder darin auszustatten. Und ja, eine neue Leidenschaft dafür zu entwickeln. Weil letztlich hat es mal geheißen, das hat Augustinus von Hippo so schön gesagt, wenn in uns was brennt, wir können in anderen nur was entzünden, was in uns selber brennt. Und deswegen die Frage, was brennt in uns? Und eine zweite Sache, wenn wir aufgefordert sind zum Kampf, dann sind wir aufgefordert, aus unserer Passivität rauszukommen. Reinzukommen in eine Aktivität. Warum? In eine Passivität im Kampfverhalten ist praktisch gleichbedeutend mit dem Tod. Kapitulation dem Feind gegenüber. Und deswegen, wenn wir in die letzte Phase, die letzte Folie, ich stehe noch dabei. Dann fehlt die, okay. Dann im Prinzip, was wir da noch lernen sollen im Prinzip, diese frohe Botschaft in dieser Wüstenzeit, wenn wir auf dieser letzten Etappe sind, dann geht es darum, was sind denn diese Quellen? Wir haben gerade von dieser Quelle gesungen. Also von dieser Quelle, die uns auch immer wieder im Alltag neu versorgt. Und das ist wichtig in der Wüstenzeit. Wir haben vorher mal so rumüberlegt, was man in der Wüste braucht. Und sehr oft kam dieses Wasser. Und was kann für uns so eine sehr gute Quelle sein? Eine Quelle, wo uns immer wieder zurückführt, wo was sprudeln darf. Nicht so abgestandenes Wasser, sondern wo was sprudeln darf. Und da habe ich ein Bild für uns mit dabei. Und zwar, ich hoffe, das sieht jeder einigermaßen her. Die Sache ist, von Gott, wenn ich zu ihm komme an die Quelle, dann darf er mich neu füllen. Und jetzt ist das Glas irgendwann voll. Und das ist das, wo uns Gott herausfordert. Wenn es voll ist, jetzt ist am Überfließen. Und das, was überfließt, das ist das, was wir weitergeben sollen. Das ist das, was wir teilen sollen. Das ist das, was wir geben können. Aber nur das, was überfließt. Was Gott nicht will, ist im Prinzip, dass wir unterwegs sind wie so ein Kanal. Was ist beim Kanal so das Sinn? Das Wasser rauscht einfach durch. Wo Gott uns herausgefordert sind, ist immer wieder, wir sollen in der Liebe bleiben. Wir sollen uns neu ausrichten, von ihm neu füllen lassen. Das heißt, von ihm immer wieder füllen lassen, immer wieder an Oasen auch kommen. Und dann ist das Phänomen, dann wird es überfließen. Und dann werden wir auch auf andere immer wieder einen Impact haben. Wir werden anderen was weitergeben, aber nur das, was überfließt. Und das Spannende ist, das, was überfließt, ist genug. Lasst uns noch ein letztes Mal an die Versuchung vom Teufel erinnern. Die Versuchung war, du hast alles jetzt direkt. Du kannst alles jetzt haben, alles direkt umsetzen. Und wie oft schauen wir auf unsere Möglichkeiten, was wir können. Und wenn wir an dem Punkt sind, wo es nicht mehr weitergeht, dann kommen wir zu Gott. Und die Aufforderung von der Wüstenzeit, von dieser Geschichte, was für mich über diesem Bogen steht, ist immer wieder, sich dieser Liebe bewusst zu machen. Sich Oasen zu nehmen, sich da neu füllen zu lassen und dann letztlich in dieser Liebe überzufließen und was weiterzugeben. Und ein praktisches Beispiel habe ich noch. Ein praktisches Beispiel ist für mich das Gebetsleben. Das Gebetsleben für mich, oftmals habe ich mir die Frage gestellt, was ist denn meine Motivation zu beten? Ich weiß nicht, was deine Geschichte mit dem Gebet ist. Bei mir war das oftmals so, jetzt irgendwie hier ist die Zimmerdecke und da ist es vorbei. Ich habe eine Haltung gehabt, wo ich echt nicht wusste, wie gehe ich mit dem Gebet um. Also irgendwo meine Motivation hat abgenommen und gleichzeitig aber paradoxerweise mein schlechtes Gewissen hat zugenommen. Weil als Christ soll man ja beten. Ich sollte, ich muss beten als Christ. Und dann, ganz ehrlich, dann ist ein Reifeprozess, was stattfinden darf. Und das finde ich das Schöne, ein Reifeprozess, wo Gott mich auch in der Hand nimmt, wo er mich mitnimmt. Und ich muss für mich erkennen, ehrlich gesagt, ganz neu, dass Gebetsleben nicht nur ist, meine To-Do-Liste runterzubeten, sondern dass vor allem ist, Gemeinschaft haben, Zeit zu haben. Und wenn uns in der Wüste eins klar wird, dann ist doch, dass auf einmal Zeit da ist. Keine Ablenkung, gar nichts. Ich bin jetzt vom BU-Wochenende mal herausgefordert, 2 Tage Detox, also praktisch 2 Tage ohne Handy auszuhalten. Und sie haben es gut gemeistert übrigens. Es ist wirklich zur Ruhe zu kommen. Zur Ruhe zu kommen, neu auszurichten. Einen Raum für Begegnung zu schaffen. Und ich sage es ehrlich, für mich ist nach wie vor ein Reifeprozess. Für mich ist nicht jedes Gebetsleben, wo ich rausgehe mit erhobenem Handy und Glory, Halleluja. Nein, so gehe ich nicht von jedem Gebetsleben oder von jedem Gebet mit Gott raus. Aber was sich bei mir verändert, ist diese Haltung, dieses Erwarten und dieses Stück für Stück, dass ich auch in meinem Alltag wirklich immer wieder schaue, dass ich Begegnung, also Raum für Begegnung habe. Für mich, wenn mein Kalender, was im Kalender steht, hat Priorität und wenn jemand sagt, Jesus soll meine Nummer 1 sein, dann sage ich als erstes, zeig mir deinen Kalender. Und wenn es nichts vorkommt, dann die Frage, ist deine Nummer 1? Fragezeichen. Und ich will mir bewusst immer wieder Räume schaffen, wo Gott mir begegnen kann. Und dann glaube ich, und das finde ich das Verrückte dabei, dann begegne mir Gott Stück für Stück. Und jetzt ist bei mir so, es gibt ein paar Räume, da will ich Gott gar nicht so unbedingt reinlassen. Da drücke ich gerne die Tür zu. Das behalte ich für mich. Und jetzt ist Gott dir nochmal die Aussage am Anfang, ich liebe dich. In seiner Liebe, wenn er einfach aufreißen wird, das wird mich komplett überfordern. Und jetzt geht er Stück für Stück mit mir ran. Er macht die Tür langsam auf. Er guckt vielleicht ein bisschen in den Raum rein. Und Stück für Stück mischtet er mit mir so meinen Raum durch. Und ich glaube, das ist die Begegnung, wo immer wieder stattfindet in einem Gebetsleben. Wo wir vielleicht solche Wüstenzeiten brauchen, solche Ruhezeiten, wo sowas wieder stattfinden kann. Wo echte Begegnung stattfinden kann. Wo uns der Heilige Geist in Tiefe begegnen kann. Wo Zeit dafür ist und wo Gott den Raum hat, uns zu begegnen. Und mit uns neu auszurichten und dann letztlich die Beziehung zu leben. Und dann ein letztes, und das ist dann tatsächlich, wenn ich von ihm gefüllt bin, dann bin ich davon überzeugt, dass es für uns eine Veränderung bedeutet und genauso für unser Umfeld, aber nur mit dem, was überfließt. Und das ist genug. Weil Gott sagt, das, was du hast, das ist genug. Das, was du geben kannst, das ist genug. Und da die große Frage an dich, glaubst du das? Kannst du darauf vertrauen, dass du bei ihm nicht zu kurz kommst und das, was überläuft, dass das genug ist für dich und für die Leute um dich herum? Ich rede noch mit Gott. Jesus, ich danke dir, dass du uns immer wieder auch herausforderst. Ich danke dir, dass du uns in die Wüste führst. Ja, so wie es auch da gestanden ist, dein Geist hat es zugelassen, hat Jesus in die Wüste geführt, aber da nicht allein gelassen. Und danke, dass die Zusage auch für uns steht, dass du uns da nicht allein lässt, sondern dass du mit uns in unsere Prüfungen, in unsere Herausforderungen mit dabei bist, uns durchträgst. Dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns immer wieder von Neuem begegnet, der neue Möglichkeiten schafft. Und Herr Jesus, ich will bitten, dass wir rauskommen aus Passivität, dass wir wirklich den Kampf annehmen. Dass wir erleben, mit was wir kämpfen, mit wem wir kämpfen. Und dass es oftmals gar nicht gegen andere Leute ist, sondern dass es gegen Dinge sind, gegen Mächte, die auch im Unsichtbaren sind, Herr. Und ich will bitten, dass wir das von Neuem annehmen und dass wir dann letztlich uns immer wieder neu von dir ausrichten lassen. Und dann erleben dürfen, was es bedeutet, von dir gefüllt sein. dass deine Liebe wirklich genug ist. Die Botschaft, ja, nichts die Liebe. Ist das genug? Jawohl, es ist genug, weil es ist deine Liebe. Jesus, ich will bitten, dass wir uns darauf stellen können und dass wir darauf vertrauen dürfen. Danke, dass du da bist und danke, dass du uns so sehr liebst. In deinem Namen, Jesus. Amen.